Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche die politische Lage und wir analysieren Themen, die uns beschäftigen. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine Jugendorganisation in Österreich, die am Aufbau einer starken linken Kraft arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es noch werden wollen. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und ich freue mich, in den Tag starten zu können mit einer frischen Podcast-Folge. Um mich herum stapeln sich gerade schon die Kaffeetassen, die ihren Weg auch bald mal wieder in die Küche finden sollten. Vielleicht kennt ihr das ja. Jetzt steht aber erstmal unsere neue Folge an und die dreht sich um ein Thema, das die ganze Welt bewegt und in den letzten Wochen auch umso mehr in Atem gehalten hat. Die wachsende Hungersnot. In den letzten Wochen sind die Rufe immer verzweifelter geworden. Über 200 Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungersnot biblischen Ausmaßes. Vor allem am afrikanischen Kontinent sind enorm viele Menschen von Hunger bedroht. Und auch noch einmal bedeutend mehr als letztes Jahr, als die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft komplett durcheinander geworfen hat. Hauptgrund für die dramatische Situation sind die Preise für wichtige Grundnahrungsmittel, die seit einiger Zeit durch die Decke gehen. Soja, Mais und Weizen sind so teuer wie seit 8 Jahren nicht. Was wir in Österreich vielleicht gar nicht mitbekommen, bedroht anderswo das Leben von unzähligen Menschen. Aber warum passiert das gerade jetzt? Liegt die Preisexplosion auf den Agrarmärkten am Klimawandel, an Corona oder an Spekulationen auf den Finanzmärkten? Und warum kümmert sich niemand mit Macht um diese furchtbar drängenden Probleme? Und wie wird sich diese angespannte Situation in Zukunft weiterentwickeln? Darüber spreche ich heute mit Clarissa Weninger. Clarissa ist aktiv bei den jungen linken Mödling in Niederösterreich und sie engagiert sich aktuell intensiv beim Aufbau von unserem Lernnetz der Gratis-Nachhilfe. Clarissa, freut mich total, dass du heute da bist.
Hallo Flora, danke, dass ich da sein darf heute.
Kannst du uns zum Einstieg vielleicht nochmal die aktuelle Situation zusammenfassen? Vielleicht haben das gar nicht so viele mitbekommen, weil es in Österreich nicht so groß Thema ist. Was ist damit gemeint, dass eine Hungersnot droht? Was spitzt diese Situation gerade so zu?
Ja, voll. Also wie du gerade vorhin eh auch ein bisschen erwähnt hast, ist es ja so, dass gerade die Pandemie den Welthunger total verstärkt. Also das Thema ist gerade wieder öfters in den Medien ein bisschen. Und ich glaube, bevor ich darauf eingehe, würde ich erstmal vielleicht definieren, was Hunger überhaupt ist. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn man irgendwie 10 verschiedene Artikel liest über Hunger, hat man auch 10 verschiedene Definitionen davon. Und dementsprechend auch 10 verschiedene Zahlen darüber, wie viele Menschen tatsächlich von Hunger betroffen sind. Mhm. Und ja, voll, es ist tatsächlich so, dass Fachleute grundsätzlich von 3 verschiedenen Arten von Hunger unterscheiden, also von akutem Hunger, von chronischem Hunger und von verborgenem Hunger. Vielleicht das erste Mal, also akuter Hunger, ist grundsätzlich die Unterernährung über einen abgegrenzten Zeitraum. Und das ist auch die extremste Form von Hunger. Und die tritt auch ganz häufig im Zusammenhang auf mit Krisen, Dürren, Kriegen oder Katastrophen, also was halt auch gerade jetzt passiert. Weil oft trifft dieser akute Hunger auch eben Menschen, die bereits von chronischem Hunger betroffen sind. Dazu komme ich eh gleich. Und es ist so, dass ca. 200 Millionen Menschen aktuell am Hunger leiden. Man muss aber dazu sagen, dass diese Zahlen natürlich auch je nach Quelle doch ein bisschen variieren. Genau, dann der chronische Hunger ist die dauerhafte Unterernährung. Also da ist es so, dass der Körper einfach weniger Nahrung aufnimmt, obwohl er eigentlich bräuchte. Und die Medien berichten meistens über akute Hungerkrisen, aber chronischer Hunger ist grundsätzlich global am weitesten verbreitet. Hm. Er tritt auch einfach oft im Zusammenhang mit Armut auf. Und das heißt so, dass es chronische Hungernde einfach viel zu wenig Geld haben, um sich eben Ernährung, sauberes Wasser oder auch eben die Gesundheitsversorgung leisten zu können. Und 2019 hungerten weltweit rund 690 Millionen Menschen. Diese Zahlen sind übrigens alle von 2019. Das heißt, jede 11. Person leidet gerade an chronischem Hunger.
Wahnsinn, krass.
Verborgener Hunger noch, das ist eine Form noch von chronischem Hunger. Mhm. Und aufgrund von dem Essensmangel und dieser einseitigen Ernährung fehlen dem Körper einfach ganz, ganz viele Nährstoffe wie Eisen, Jod, Zink oder auch Vitamin A oder so. Die Folgen von verborgenem Hunger sind meistens auf den ersten Blick gar nicht unbedingt sichtbar. Langfristig führt aber dieser Nährstoffmangel zu ganz schweren Erkrankungen und insbesondere Kinder können sich dann halt körperlich und geistig nicht richtig entwickeln. Mhm. Weltweit leiden ca. 2 Milliarden Menschen an chronischem Hunger. Das ist auch in den Industrieländern ganz stark verbreitet. Und es ist auch so, ich glaube, man muss dazu sagen, dass verborgener Hunger gar nicht, also nicht nur dem einzelnen Menschen natürlich schadet, sondern einfach der gesamten Entwicklung einer betroffenen Region, weil einfach die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit der Menschen total abnimmt und dann die Entwicklung halt hemmt.
Mhm.
Genau, das sind so die Definitionen. Ich glaube, ein spannender Fakt, den ich gerade irgendwie so aufgreifen mag noch, ist, dass 2015 die Vereinten Nationen sogar das Ziel geäußert haben, dass alle Menschen bis 2030 ausreichend ernährt sein sollten. Und das war damals schon ein ambitioniertes, aber irgendwie auch mögliches Ziel. Und dann kam eben die Corona-Pandemie dazwischen. Genau, das bringt mich eh schon vielleicht zur Frage zurück. Also du hast gefragt, was die Situation gerade zuspitzt. Es ist so, dass die Hauptgründe für weltweiten Hunger grundsätzlich Krieg, Klimawandel und die Folgen dazu sind. Und dazu kommen noch ganz, ganz viele andere Dinge wie Ungerechtigkeiten zu Land und Wasser, Landgrabbing oder auch Diskriminierung von Frauen. Dazu würde ich vielleicht später noch eingehen, wenn die Zeit noch da ist. Und ja, jetzt ist es so, dass vor allem die Corona-Pandemie eben die Lage ziemlich zuspitzt. Also die Zahl an hungernden Menschen steigt gerade enorm an. Um vielleicht ein bisschen darauf einzugehen, warum das so ist. Es ist halt so, dass die Lebensmittelversorgung durch die Corona-Maßnahmen extrem eingeschränkt ist. Es kommt zu Problemen bei den Lieferketten. Es gab auch wirtschaftliche Einbrüche, also damit sinkende Einnahmen natürlich für die Menschen. Und es bleibt oft einfach kein Geld für Essen übrig. Voll. Das wird vor allem aber noch dadurch verstärkt, dass die Lebensmittelpreise enorm steigen gerade. Also wie du schon gesagt hast, sie sind so hoch wie seit 8 Jahren nicht mehr. Das Welternährungsprogramm der UNO warnt jetzt gerade besonders vor einer Hungersnot in West- und Zentralafrika. Da wird so sein, dass in den nächsten Monaten ca. 31 Millionen Menschen kein Essen haben. Das sind, vielleicht ist das leichter zu verstehen, 30% mehr als letztes Jahr. Genau. Viele Teile von Afrika, muss man aber dazu sagen, waren auch schon vor Corona die mit am stärksten betroffensten Regionen von Hunger. In Afrika kommt nämlich zu diesen Gründen, die ich schon vorher für Hunger genannt habe, auch einfach Dürre ganz stark als Grund dazu. Also zum Beispiel Somalia ist von 80% von Dürre betroffen.
Krass.
Ja, ich habe jetzt auch ein schockierendes Beispiel, also was mich persönlich einfach urschockiert, weil es so absurd ist. Also es ist so, dass Madagaskar, das ist deshalb so absurd, weil es da wirklich konkrete Forderungen gibt, eben vom Welternährungsprogramm, um die Lage zu verbessern. Also der WFP fordert 75 Millionen Dollar, damit die Grundversorgung verbessert werden kann und bis Juli sicherzustellen. Ich finde solche Zahlen persönlich immer voll abstrakt, deswegen vielleicht ein kleiner Vergleich, dass man sich das besser vorstellen kann. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die ÖVP für Eigen-PR im Jahr 73 Millionen Euro ausgibt, was halt urabsurd ist. Also mit dem Geld, was einfach die ÖVP für ihre Eigenwerbung ausgibt, könnte man halt einfach ein Land bis Juli ernähren. Und das ist halt
Wahnsinn.
Voll absurd. Ja, voll.
Ja. Das sind richtig, also danke für den Vergleich. Und ich finde, das sind auch wahnsinnige Zahlen, die du gerade präsentiert hast. Und viele davon kennt man aus den letzten Jahren immer wieder, wenn Hunger Thema wird. Und einen Aspekt, den du genannt hast, den kann ich mir einfach noch am wenigsten erklären. Deswegen frage ich da vielleicht mal nach. Und zwar die steigenden Preise für die Grundnahrungsmittel. Wie kann das passieren? Also warum steigen die Preise für Grundnahrungsmittel gerade jetzt so an? Können wir da nochmal vielleicht dahinter blicken?
Ja, voll. Also das ist eine voll gute Frage und ich finde es auch, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr komplexes Thema, weil es einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Faktoren gibt, die diese Preise beeinflussen und einfach in die Höhe steigen lassen. Beginnen wir vielleicht mit einem Grund. Es ist grundsätzlich so, dass der Wohlstand in den Schwellenländern extrem wächst. Und damit steigt auch der Fleischkonsum enorm an. Und durch diesen enormen Anstieg des Fleischkonsums wird auch ganz, ganz viel quasi Getreide gebraucht, um diese Schlachttiere zu füttern. Also es ist so, dass die Hälfte des weltweiten Getreides an Schlachttiere verfüttert wird mittlerweile. Und ich glaube, das wichtigste Beispiel dafür ist China, weil China einfach seine Schweinebestände gerade extrem aufgestockt hat. Wortwörtlich, denn China hat mittlerweile industrielle Schweinefarmen, in denen Schweine in Hochhäusern gehalten werden.
Aber in Hochhäusern?
Ja, voll. Krass. Ja, das ist voll absurd. Voll. Jedenfalls hat China eben extrem hohe Nachfrage, dadurch halt an Weizen, Mais, Soja und halt alles, was man als Futtermittel verwenden kann und kauft damit eben so viel am Weltmarkt ein wie noch nie zuvor. Und dementsprechend größere Nachfrage sind auch höhere Preise. Zusätzlich ist es aber auch so, dass ganz, ganz viele Grundnahrungsmittel gerade wenig vorhanden sind. Und das wichtigste Beispiel dafür ist wahrscheinlich der Maisanbau. In den USA zum Beispiel, das ist der größte Maisanbauer der Welt. Da ist es so, dass durch den La Niña-Effekt, also eine Folge des Klimawandels, gibt es Maisgürtel, extreme Trockenheit und Kälte und dementsprechend schlecht sind einfach die Ernten. Und um das vielleicht ein bisschen weiter zu spinnen, das wichtigste Substitut für Mais dann, weil das ja wenig vorhanden ist, ist Weizen. Das heißt, es kommt dann auch zu einer höheren Nachfrage von Weizen und auch der wird dann wieder teurer. Voll, das sind so grundsätzlich die wichtigsten Gründe. Also es gibt einfach eine hohe Nachfrage und es ist wenig da, um das irgendwie simpel auszudrücken. Und was man aber auch nicht außer Acht lassen sollte, gerade weil Mais einfach gerade auch knapp ist, ist, dass Mais der wichtigste Lieferant für Biogas ist und Weizen und auch andere Getreidepflanzen, also Grundnahrungsmittel, ist für die Energiegewinnung von Biomasse ganz wichtig. Um das vielleicht ein bisschen zu erklären, also Biomasse sind grundsätzlich alle organischen Stoffe, also auch Lebensmittel. Und die können verbrannt werden, um Wärme herzustellen. Das gehört eben auch zu den erneuerbaren Energien und wird von ganz vielen Ländern, wie auch Österreich, gefördert. Ich glaube, ich muss aber nicht erwähnen, dass das zu einer extremen Lebensmittelverschwendung führen kann und auch ist, wenn man sich da zum Beispiel eben die Zahlen von Österreich anschaut. Also in Österreich wird für die Herstellung von Biogas 65% dieser vergasten Brennstoffe, werden essbare Stoffe verwendet. Also hätte man essen können. Und 80% dieser vergasten Stoffe wachsen auf unseren Feldern. Das muss ich auch nochmal erläutern. Und zwar kommt da zu einer Flächenkonkurrenz. Das heißt, auf Flächen, auf denen eigentlich Essen angebaut werden könnte, werden andere Pflanzen angebaut, um die dann eben zu vergasen oder zu verbrennen. Und das ist, glaube ich, halt, ja, voll, das ist wirklich deshalb irgendwie relevant, weil halt einfach die Nachfrage nach Biomasse und Biogas gerade voll steigt. Und das ist halt urabsurd, weil es gefördert wird von vielen Ländern, während Menschen halt hungern.
Okay, also das ist schon krass, wenn du das so sagst. Korrigier mich, wenn ich das jetzt falsch verstanden habe. Aber das heißt, obwohl die Maisernte schlecht ausgefallen ist, werden Lebensmittel einfach so weiter verbrannt, während in Afrika gerade die ärgste Hungerkrise seit langem droht. Stimmt das?
Ja, voll, voll. Also das beschreibt es eigentlich sehr gut. Das ist sehr gut zusammengefasst. Voll. Der letzte Punkt vielleicht wäre noch spannend. Also durch Spekulation entsteht auch gerade ein extremes Auf und Ab der Preise. Also Bauern und Bäuerinnen horten teilweise ihre Ernten, um irgendwie auch an diesem Spekulationsgeschäft teilhaben zu können und irgendwie daran auch zu verdienen. Spoiler, das tun sie nicht. Aber ja, sie warten auf jeden Fall ab, bis die Preise in die Höhe steigen, um dann zu verkaufen. Und die Ernte ist dann oft halt nicht da, wenn sie gebraucht wird und teilweise verrotten diese Bestände sogar. Und das Schlimme ist, dass da sogar Staaten mitmachen und damit auch die Knappheit verstärkt wird.
Okay, das sind jetzt voll viele verschiedene Faktoren, die da eigentlich zusammenkommen, die du genannt hast. Also die Spekulation am Markt, die Biomasse, dann die Fleischproduktion, der Maisanbau, der auch vom Klimawandel einfach krass betroffen ist. Kann man davon einen oder vielleicht mehrere Hauptgründe festmachen, warum die Lebensmittelpreise gerade in den letzten Monaten so explodiert sind? Also jetzt überspitzt gefragt, wer ist der Hauptschuldige?
Voll, ich würde auch sagen, dass da einfach gerade einige Gründe zusammenkommen, die natürlich auch untereinander einfach wechselwirken. Was man aber abschließend sagen kann, ist schon, dass Expertinnen der Meinung sind, dass, ich glaube, wie ja eh schon erwähnt, diese Kombination aus Nachfrage und China und unglaublich schlechter Maisernte, dass das die Hauptgründe quasi für den Preisanstieg sind. Was man dazu aber auf jeden Fall noch ausführen muss, also China ist grundsätzlich der größte Abnehmer von Agrargütern, was aber auch nicht überraschend ist. China ist ein Riesenland. Jedenfalls sind sie damit natürlich der größte Preistreiber. Und andererseits ist es aber auch so, dass die chinesische Nachfrage, die auch in der letzten Finanzkrise die Preise für Mais und Weizen und Soja und andere Rohstoffe eben hochgehalten hat, und damit auch die Wirtschaft von Ländern wie Brasilien oder Argentinien womöglich vor dem Absturz bewahrt hat. Genau, angesichts einer schwachen Maisernte wäre es beispielsweise für Brasilien ja auch urfatal, wenn die Maispreise nicht steigen würden.
Mhm.
Voll. Ich glaube, was man sich dann daraus mitnehmen kann, ist, dass es eigentlich egal ist, wie man es dreht und wendet. Also solange die Produktion und die Verteilung von so wichtigen Dingen wie Grundnahrungsmittel über den Markt organisiert werden, werden es die armen Menschen sein und halt auch die Länder, armen Länder, ja, die besonders darunter leiden, wenn es nicht rund läuft. Mhm. Umgekehrt ist es für Reiche natürlich auch wieder eine Gelegenheit, um Geld zu machen. Also der Börsenteil von Zeitungen wird eh schon ein bisschen darüber geschrieben, ob es jetzt gerade sinnvoll ist, in Mais und Soja zu investieren. Also Lebensmittelspekulation wird in den nächsten Jahren sicher auch ein spannender Punkt.
Was meinst du mit Lebensmittelspekulation? Also wie kann man sich da vorstellen? Was passiert da? Welche Auswirkungen hat das, wenn sowas wie mit unseren Grundbedürfnissen eigentlich spekuliert wird?
Mhm. Voll. Also ich glaube, das Thema ist auch sehr komplex, weil es auch so ist, dass in der Wissenschaft gibt es eigentlich voll viele kontroverse Debatten darüber, wie sehr Lebensmittelspekulation wirklich die Lebensmittelpreise für VerbraucherInnen beeinflusst. Also durch wissenschaftliche Mittel wird sich ein eindeutiger Zusammenhang eben zwischen Lebensmittelpreisen, Hunger und auch Spekulationsgeschäften kaum beweisen lassen. Also dafür sind einfach die Einflussfaktoren zu komplex. Das gilt übrigens aber auch für das Gegenteil. Also man kann auch nicht beweisen, dass es nicht so ist. Mhm. Was auf jeden Fall fix ist sozusagen, ist, dass die Preise für Weizen, Mais und andere Grundnahrungsmittel eben seit dem Einstieg von Finanzspekulanten, das war im Jahr 2000, zeitweise sehr stark gestiegen und auch wieder gefallen sind. Also ich glaube, die Antworten, die man dazu bekommt, hängen grundsätzlich davon ab, einfach wie man dazu befragt. Also VertreterInnen aus der Finanzindustrie bestreiten diesen Zusammenhang und Verbraucherschutzorganisationen argumentieren dafür, das ist irgendwie logisch. Was auf jeden Fall erwiesen ist, ist, dass die Lebensmittelspekulationen bereits bestehende Preistrends von Lebensmitteln beeinflussen können. Und das allein ist eh schon absurd genug, weil auch diese kurzfristigen Schwankungen Menschen verhungern lassen können, weil sie sich kurzfristig ihr Essen nicht leisten können. Also selbst wenn langfristig nichts verändern würde. Jedenfalls sind Spekulationen mit Agrarstoffen, also oft Grundnahrungsmittel, für die starken Preissprünge in den letzten Jahren mitverantwortlich. Und so tragen sie halt auch zu globalen Nahrungsmittelkrisen bei.
Also das stimmt natürlich, wenn so viele Faktoren zusammenspielen, dann ist es wahrscheinlich auch einfach schwierig zu sagen, diese Preissteigerung ist wegen den Finanzmärkten und diese ist wegen der schlechten Ernte. Aber dass die Preise ärger schwanken, wie du es gerade beschrieben hast, ist ja eh schon schlimm genug. Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was für Folgen das haben kann? Was sind denn die Konsequenzen von diesen starken Preissprüngen der letzten Jahre, die du beschrieben hast?
Voll. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass diese schwankenden Nahrungsmittelpreise zu zwei globalen Krisen innerhalb von 3 Jahren geführt haben. Also Finanzakteure wie Banken, Hedgefonds, Pensions- und Staatsfonds gehen ganz bewusst Risiken ein, indem sie auf diese steigenden und fallenden Nahrungsmittelpreise setzen, in der Hoffnung, schnell hohe Gewinne zu erzielen. Mhm. Wenn man sich jetzt anschaut, was da tatsächlich passiert, also es ist so, dass die Preise von Nahrungsmitteln wie Weizen, Mais, Soja, Zucker und so weiter, die werden durch Spekulation an den Börsen beeinflusst. Also abgesehen davon werden die Preise von Nahrungsmitteln aber auch durch den Erdölpreis mitbestimmt. Das klingt erstmal voll absurd, aber es ist halt so, dass die industrielle Landwirtschaft ganz viele chemisch-synthetische Spritzmittel und Dünger einsetzt, die halt Erdöl enthalten. Und mit Erdöl wird aber auch gleichzeitig spekuliert und das macht die ganze Sache jetzt nicht einfacher. Und auch der Erdölpreis ist in den letzten Jahren enorm gestiegen, was natürlich auch ein Faktor ist, warum dann Lebensmittelpreise wiederum steigen. Mhm. Aber die Auswirkungen sind eben, dass die Nahrungsmittel steigen. Was aber halt ja voll besonders schlimm ist, ist auch, dass halt Organisationen wie das Welternährungsprogramm, die eigentlich hungernde Leute unterstützen wollen, sich halt auch weniger Essen leisten können oder Lebensmittel leisten können, eben mit denen sie dann die hungernden Menschen unterstützen können. Also wenn die Preise steigen, sinkt auch die Hilfe. Mhm. Ja, voll. Vielleicht um ein Beispiel auch noch zu nennen, also die Weltbank, die Vereinten Nationen und der International Food Policy Research Institute haben eine Studie durchgeführt, die dann ergeben hat, dass 2007 und 2008 Finanzspekulanten die Getreidepreise ganz stark in die Höhe getrieben haben. Und das hatte unglaublich extreme Auswirkungen. Also vielleicht um da ein Beispiel oder zwei zu nennen. Also in Äthiopien stiegen dann die Maispreise um 100% oder in Somalia die Weizenpreise um 300%.
Wahnsinn.
Und, ja, voll. Also viele Familien konnten sich dann einfach ihre Nahrungsmittel nicht mehr leisten. Und das führte auch in 61 Ländern zu Hungerprotesten. Und diese Zahl der Hungernden stieg dann auch 2009 um 100 Millionen Menschen an. Also voll extreme Zahlen. Aber vielleicht, um zu einem Fazit zu kommen. Es ist sehr kontrovers und eben nicht völlig bewiesen, welchen Einfluss diese Spekulation jetzt tatsächlich auf die Preise für KonsumentInnen hat. Nicht aber, weil kein Einfluss besteht, sondern weil diese Systeme einfach sehr komplex sind, was es einfach sehr schwierig macht, wissenschaftlich direkt Kausalitäten herzustellen. Genau. Und wie bereits erwähnt, gibt es einfach auch ganz, ganz viele andere Faktoren, die eben die Grundnahrungsmittel beeinflussen und die einfach auch untereinander, wie gesagt, wechselwirken. Was man aber eigentlich sehr sicher sagen kann, ist, dass eben Kleinbäuerinnen und KonsumentInnen überall auf der Welt auf keinen Fall diejenigen sind, die von der Spekulation profitieren. Und seit diesen vermehrten Spekulationen einfach sehr, sehr schwankende Preise beobachtet werden konnten, ja, vor allem es dann einfach Kleinbäuerinnen extrem schwer gemacht hat, langfristig zu planen und zu wirtschaften. Und sie sich einfach auch durch diese Preisschwankungen überhaupt nicht gescheit absichern konnten. Und natürlich sind diese schwankenden Preise auch für Konsumentinnen sehr problematisch, die auch teilweise Existenzen bedrohen können.
Okay, verstehe. Das klingt tatsächlich einfach wirklich sehr komplex. Danke für die Einblicke da in all die unterschiedlichen Faktoren, die zusammenwirken. Und es macht natürlich auch im Kampf gegen Welthunger die Sache nicht einfacher, dass es jetzt nicht die eine Ursache für den Welthunger gibt, die wir einfach kollektiv abschaffen müssen oder bekämpfen müssen. Vielleicht wagen wir uns trotzdem auf das Gebiet der Lösungsansätze. Ich weiß, das ist eine große Frage, aber Clarisse, was würdest du sagen, was sind Lösungsansätze, um den Welthunger zu beenden? Was ist da in Diskussion, was bräuchte es eigentlich?
Voll, also ich glaube, bevor ich zu den Lösungsansätzen komme, würde ich mal ein bisschen noch über die Ursachen sprechen, weil die Lösungsansätze ganz stark eben mit den Ursachen für Hunger verknüpft sind, die ich ja vorhin auch ganz kurz angesprochen habe schon. Das wären beispielsweise Ungerechtigkeiten beim Zugang zu Land und Wasser, Diskriminierung von Frauen, einfach deshalb, weil Frauen sind grundsätzlich in Krisenzeiten einfach stärker betroffen, sie sind oft doppelt belastet, sie sind seltener erwerbstätig, haben dementsprechend kein eigenes Geld für Essen, also nur ein bisschen auszuführen. Andere Gründe wären natürlich auch die unfairen Handelsbedingungen und jahrzehntelange Vernachlässigung von kleinbäuerlichen Strukturen. Natürlich der Klimawandel und die verstärkte Vernetzung von Nahrungsmitteln für die Produktion von Agrarstoffen. Lebensmittelspekulation, die ich auch schon vorhin ein bisschen ausgeführt habe, und natürlich auch Nahrungsmittelverschwendung. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht auch recht spannend finde, ist die Abhängigkeit vom Dollar, weil das man das, glaube ich, auch nicht so oft hört. Es ist nämlich so, dass Grundnahrungsmittel wie halt Öl in der Regel in Dollar gehandelt werden. Das heißt, Staaten sind halt auch ständig darauf angewiesen, dass sie irgendwie halt am Dollar rankommen, um ihren Bedarf zu decken. Und wenn das irgendwie nicht mehr funktioniert, dann klappt das sofort zusammen. Also wenn die eigene Währung abstürzt, also der Wechselkurs sich verschlechtert, dann wird Öl, Getreide, Mais und so weiter einfach automatisch viel teurer für dieses Land. Das ist natürlich eine extreme Unsicherheit für die meisten afrikanischen Staaten, die ja sehr schwache Währungen haben, die wir halt in Europa zum Beispiel eigentlich auch gar nicht so kennen. Ein Zeitenfakt, den mir gerade auch einfällt, den ich recht spannend finde, ist, dass es ja auch ganz oft in Bezug auf Hunger die wachsende Weltbevölkerung als Grund genannt wird. Und das wird aber eigentlich ja voll überbewertet. Also die Weltbevölkerung wächst einfach seit Jahrzehnten und es kam halt nie zu solchen Preisspitzen, außer im Jahr 2007. Voll, also quasi dieses Scheinargument, was eben so tut, dass wäre halt die wachsende Weltbevölkerung irgendwie Ursache für Hunger oder dass wäre Hunger was Natürliches, lässt sich halt voll leicht entlarven. So. Also ich glaube, wenn man über die Ursachen von Hunger spricht, wird ganz häufig zwischen strukturellen und zugrunde liegenden Ursachen auf der Haushaltsebene unterschieden. Also Welthunger ist viel mehr als nur ein leerer Magen und auch ganz, ganz viele Organisationen verfolgen deshalb diesen ganzheitlichen Ansatz. Der dauert länger und kostet mehr Geld, aber es ist halt eine dauerhafte Lösung. Für Hunger soll halt dargestellt werden. Und Armut auf der strukturellen Ebene von zum Beispiel Ländern oder Armut auf der Haushaltsebene spielt also eine sehr, sehr wesentliche Rolle, ja, wenn man über Hunger spricht. Ich glaube, daraus entsteht dann ganz oft ein Teufelskreis. Also wenn man kein nahrhaftes Essen hat, wenn man sich das nicht leisten kann, wird man körperlich schwächer und man hat auch weniger Chance, ausreichend Geld zu verdienen und dementsprechend weniger Geld für Wasser, Land, Dünger und so weiter, um sich dann eben Nahrung anbauen zu können. Und wer keinen Zugang hat zu Land, Wasser oder Produktionsmittel, ist dann schnell in einer Art Spirale der Armut eigentlich gefangen. Voll. Aber um das jetzt abzuschließen, also mögliche Lösungsansätze wären natürlich Armutsbekämpfung, also Förderung von Bildung, faire Lieferkettengesetze, die ja auch gerade irgendwie stark in den Medien irgendwie zur Diskussion stehen. Stabilere Politik natürlich in Ländern, die von Armut betroffen sind. Auch Gleichstellung der Geschlechter, also Bildung oder gerechtere Aufteilung von Land und Produktionsmitteln müssen einfach gewährleistet werden. Dann natürlich Klimawandel, Anpassung und auch Vermeidung und Unterstützungsprogramme von reichen Ländern, die halt auch was bringen und Unterstützung von kleinbäuerlichen Strukturen. Was auch wichtig ist, ist halt einfach die Regulierung von Nahrungsmittelspekulation, die ich vorhin angesprochen habe eben. Außerdem muss natürlich auch Landgrabbing von transnationalen Konzernen extrem streng verhindert werden. Globaler Fleischkonsum muss aber auch reduziert werden und die Nahrungsmittelverschwendung muss auch reduziert werden. Vor allem im globalen Süden verrotten einfach unglaublich viele Lebensmittel, weil sie einfach keine Möglichkeit haben oder eine ganz schlechte Möglichkeit, die Nahrungsmittel zu lagern. Und das ist halt einfach voll absurd.
Es ist schon enorm frustrierend, wenn man sich dann nochmal so vor Augen führt, wie naheliegend und wie grundvernünftig all diese Maßnahmen zur Abschaffung des Welthungers sind, die du da gerade genannt hast, und wie wenig sich da tut. Und es gibt einfach so eine Palette von Lösungsansätzen, die natürlich irgendwie zusammenwirken und auf unterschiedlichen Ebenen sind, aber wo man überall an den Hebeln eigentlich drehen könnte. Und du hast am Anfang schon gesagt, wie wenig Geld es ja vergleichsweise bräuchte durch dieses Madagaskar-Beispiel, um die drohende Hungersnot abzuwenden. Also so viel Geld bräuchte es dafür ja eigentlich gar nicht, verhältnismäßig. Ich glaube, die Frage brennt uns jetzt allen auf den Lippen, warum schert sich niemand darum? Also warum macht keiner der reichen Staaten einfach einmal diese kleine Summe locker, wenn es doch so viel helfen würde?
Voll. Ich finde, das ist eine urgute Frage. Vielleicht ganz am Anfang gleich. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass diese drohende Hungersnot einfach extrem stark zeigt, wie unglaublich scheinheilig halt einfach Entwicklungshilfe unter ganz großen Anführungszeichen der meisten reichen Staaten einfach ist. Also dahinter stecken primär einfach geopolitische Interessen, also zum Beispiel das Interesse, Länder wirtschaftlich für Rohstoffe zu öffnen und sie dann einfach von sich abhängig zu machen. Und wenn es sich wirtschaftlich nicht rentiert für reiche Länder, dann wird einfach auch nicht geholfen. Eigentlich im Gegenteil, also Konzerne und Staaten verdienen ja auch noch ganz oft an den Gründen für Welthunger. Also kurz gesagt, Konzerne, reiche und kapitalistische Staaten werden ihre Macht und ihre Ressourcen nicht einfach aufgeben, und von ihnen kann einfach keine nachhaltige Hilfe erwartet werden, die irgendwie das Problem eine Wurzel packen würde. Voll. Also Leute verdienen ja sogar Geld eben mit Tätigkeiten, die Hunger begünstigen. Also zum Beispiel durch Landgrabbing oder durch die Herstellung von Biogas. Voll. Oder Leute machen, wie gesagt, Profite mit Lebensmittelspekulation. Andersrum ist es auch so, dass die Leute, die darunter leiden, einfach viel zu wenig Macht haben. Also so politisch einfach kaum repräsentiert werden, sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der internationalen Ebene. Und sie aber auch keine Vertretung haben in internationalen Institutionen wie dem IWF oder der Weltbank. Das wäre halt voll wichtig.
Clarissa, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dafür, dass du verdeutlicht hast, dass sich so viel Elend und so viel Leid verhindern lassen würde, wenn man sich die politische Macht dafür erarbeitet. Also danke, danke, dass du heute da warst und uns Einblick in die Komplexität hinter Hungersnot und die genau politischen Machtverhältnisse dahinter gegeben hast. Vielen Dank.
Oh, danke, Flora. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war's auch schon. Unsere heutige Folge Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Die nächste Folge gibt's wie auch diese, wie immer, am Sonntag um 12 Uhr auf Spotify, auf Apple, iTunes, überall dort, wo ihr sonst gerne Podcasts hört oder einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und wenn ihr Clarissa kennenlernen wollt und all die anderen, die sich gerade beim Lernnetz engagieren, dann geht's auch auf www.lernnetz.at und informiert euch über unser gratis Nachhilfenetzwerk. Für viele heißt es nämlich jetzt doch gerade, es sind noch 2 Wochen Zeit, die entscheidend sind, ob sie ihre Prüfungen schaffen, ob sie in die nächste Klasse aufsteigen können. Und wir wollen einander mit kostenloser Nachhilfe unterstützen. Das heißt, wenn ihr Leute kennt, die gerade noch Nachhilfe, Lernhilfe, Unterstützung bei Hausaufgaben brauchen, meldet euch einfach an und verweist sie an unsere Website, an das Lernnetz. Wenn ihr selbst sogar Ressourcen habt, Nachhilfe zu geben, gerade in Mathe brauchen wir da immer wieder Leute, meldet euch einfach auf www.lernnetz.at und helft uns, dieses solidarische Netzwerk aufzubauen und gemeinsam dieses Schulsystem zu bewältigen. Bis dann und bis zum nächsten Mal.